Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9 Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Philipp Bloms Die Unterwerfung. Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur ist ein kulturgeschichtliches und philosophisches Sachbuch über die Voraussetzungen der ökologischen Krise. Der Historiker und Essayist rekonstruiert, wie sich im westlichen Denken die Vorstellung etablierte, der Mensch stehe außerhalb und über der Natur. Ausgangspunkt ist die folgenreiche Auslegung des biblischen Gebots, die Erde solle sich der Mensch untertan machen. Blom behandelt diese Formel jedoch nicht als alleinige Ursache, sondern als besonders wirkmächtiges Element einer langen Geschichte von Religion, Wissenschaft, Kolonialismus, Industrialisierung und kapitalistischer Expansion. Seine Universalgeschichte fragt zugleich nach unterdrückten Gegenpositionen, nach Denkern und Traditionen, die Menschen als verletzlichen Teil eines umfassenden Naturzusammenhangs begriffen. Das Buch will keine technische Klimaagenda liefern. Sein Zweck liegt in der Diagnose eines kulturellen Selbstbilds, dessen Folgen heute materiell spürbar werden, und in der Prüfung, wie ein anderes Verhältnis zur mehr als menschlichen Welt denkbar wird. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die biblische Unterwerfungsformel als wirkungsmächtige Deutungstradition. Blom setzt bei der Formel aus der Genesis an, wonach der Mensch die Erde bevölkern, sie sich untertan machen und über andere Lebewesen herrschen solle. Entscheidend ist dabei nicht die verkürzte Annahme, ein einzelner Satz habe zwangsläufig die moderne Umweltzerstörung erzeugt. Das Buch richtet den Blick vielmehr auf die historische Wirkung einer Auslegungstradition. Die Formel konnte als religiöse Legitimation gelesen werden, dem Menschen eine Sonderstellung zuzuweisen und Natur vor allem als verfügbaren Bestand zu behandeln. Blom macht zugleich deutlich, dass Texte übersetzt, interpretiert und in wechselnden Machtverhältnissen verwendet werden. Ihre Bedeutung ist daher weder schlicht noch alternativlos. Hinweise auf ältere Vorstellungen, etwa im Umfeld des Gilgamesch-Epos, relativieren zusätzlich die Idee eines völlig einzigartigen Ursprungs. Besonders folgenreich wurde die biblische Deutung, weil sie mit theologischen Vorstellungen menschlicher Vernunft und Seele verbunden wurde. In dieser Perspektive erschien die nichtmenschliche Welt als hierarchisch nachgeordnet. Das erklärt, weshalb die Naturbeherrschung nicht nur eine ökonomische Praxis, sondern ein moralisch und weltanschaulich gestütztes Programm werden konnte. Die Analyse fordert dazu auf, kulturelle Grundannahmen nicht mit zeitlosen Wahrheiten zu verwechseln. Gerade weil sie historisch entstanden sind, können sie kritisiert und verändert werden. Zweitens. Von der religiösen Hierarchie zur modernen Ökonomie der Ausbeutung, ein zentraler Ertrag von Bloms Darstellung liegt in der Verbindung von Ideen und Sozialgeschichte. Naturbeherrschung bleibt bei ihm nicht auf Theologie oder Philosophie beschränkt, sondern wird in Institutionen, Technik und Wirtschaftsformen wirksam. Mit Industrialisierung, kapitalistischer Expansion und den empirischen Wissenschaften erweiterten sich Reichweite und Geschwindigkeit menschlicher Eingriffe radikal. Wissen über natürliche Prozesse ermöglichte einerseits neue Handlungsmöglichkeiten. Unter Bedingungen von Konkurrenz und Wachstumsorientierung konnte es andererseits in immer effizientere Formen der Extraktion übersetzt werden. Rohstoffe, Böden, Wälder, Tiere und Arbeitsräume erscheinen dann primär als Ressourcen. Blom beschreibt diese Entwicklung als Steigerung einer älteren Herrschaftslogik bis zu einem Unterwerfungswahn und einer Ökonomie, die ihre eigenen Voraussetzungen untergräbt. Koloniale Machtverhältnisse gehören in dieses Bild, weil die globale Durchsetzung westlicher Modelle häufig mit Gewalt, Enteignung und der Abwertung anderer Lebensweisen verbunden war. Die ökologische Krise ist somit nicht lediglich die unbeabsichtigte Nebenfolge einzelner Konsumentscheidungen. Sie hat strukturelle Ursachen in einer Wirtschaftsweise, die dauerndes Wachstum und maximale Verwertung belohnt, obwohl natürliche Systeme begrenzt und störanfällig sind. Damit verschiebt das Buch die Frage von individuellen Schuldzuweisungen hin zu den historischen Bedingungen des heutigen Produktions- und Lebensmodells. Drittens. Die Krise des Fortschrittsbegriffs und die Grenzen menschlicher Kontrolle. Blom kritisiert nicht Erkenntnis, Technik oder menschliche Gestaltungskraft pauschal. Sein Gegenstand ist ein Fortschrittsdenken, das wachsende Verfügungsmacht mit tatsächlicher Beherrschung komplexer Systeme verwechselt. Moderne Gesellschaften können Landschaften umformen, Energie in großem Maßstab nutzen und biologische Prozesse beeinflussen. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie die Rückwirkungen dieser Eingriffe zuverlässig kontrollieren. Klimaveränderungen. Artenverlust und die Überlastung ökologischer Kreisläufe zeigen vielmehr, dass menschliche Gesellschaften von Bedingungen abhängen, die sie nicht nach Belieben ersetzen können. Die Idee einer vom Naturzusammenhang abgetrennten menschlichen Sphäre wird dadurch praktisch widerlegt. Schäden an Böden, Gewässern, Klima oder Lebensräumen kehren als soziale, gesundheitliche und wirtschaftliche Krisen zurück. Blom verbindet diese Einsicht mit einer Kritik an der Vorstellung eines linearen, automatisch heilsamen Fortschritts. Mehr technische Leistungsfähigkeit garantiert weder gerechtere Verhältnisse noch langfristige Stabilität. Seine nüchterne Zukunftsperspektive vermeidet dabei sowohl die Erwartung einer harmonischen Endlösung als auch den Reiz apokalyptischer Dramatisierung. Das Ende der Naturherrschaft erscheint als chaotischer und prosaischer Vorgang, weil materielle Grenzen die Ideologie der grenzenlosen Verfügung erzwingen werden. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Menschen handeln sollen, sondern nach welchen Maßstäben sie ihre Macht einsetzen und welche Abhängigkeiten sie anerkennen. Viertens, Gegenentwürfe. Der Mensch als Teil eines gemeinsamen Naturzusammenhangs, der historische Gang des Buches ist keine Erzählung einer lückenlosen westlichen Einheitsidee. Blom hebt hervor, dass es immer Einsprüche gegen die scharfe Trennung von Mensch und Natur gab. Für diese Gegenlinie stehen unter anderem Montaigne und Spinoza sowie in der neueren Debatte Bruno Latour und James Lovelock. Trotz erheblicher Unterschiede zwischen ihren Denkansätzen verbindet sie die Zurückweisung eines Menschenbildes, das Vernunft als Freibrief zur uneingeschränkten Herrschaft versteht. Der Mensch wird bei ihnen eher als ein Wesen sichtbar, das in natürliche, soziale und technische Beziehungen eingebettet ist. Diese Perspektive ist nicht mit einer romantischen Verklärung einer unberührten Natur gleichzusetzen. Menschen verändern ihre Umwelt unvermeidlich und leben nicht außerhalb von Geschichte, Technik oder Konflikten. Der Unterschied liegt in der Haltung zur Abhängigkeit. Nichtmenschliche Lebewesen und ökologische Prozesse sind keine stumme Kulisse, sondern Mitbedingungen jeder menschlichen Ordnung. Daraus folgt eine Verschiebung der ethischen und politischen Maßstäbe. Entscheidungen über Energie, Landwirtschaft, Infrastruktur oder Konsum müssen ihre Folgen für Zusammenhänge berücksichtigen, die sich nicht auf kurzfristigen Nutzen reduzieren lassen. Bloms Gegenentwürfe liefern keine einheitliche Ersatzphilosophie. Ihre Funktion besteht darin, die vermeintliche Unausweichlichkeit des Herrschaftsmodells aufzubrechen und begriffliche Ressourcen für ein weniger anthropozentrisches Selbstverständnis bereitzustellen. Schließlich Umdenken ohne Patentlösung, Diagnose, Zumutung und politische Konsequenz. Die Unterwerfung ist stärker eine Genealogie und Zeitdiagnose als ein Maßnahmenkatalog. Gerade darin liegt eine produktive Zumutung. Wer ökologische Krisen allein als Managementproblem auffasst, übersieht die Werte, Wünsche und Machtstrukturen, die bestimmte Lösungen überhaupt erst plausibel erscheinen lassen. Blom fordert eine Befreiung von der Annahme menschlicher Überlegenheit, weil ohne diesen Perspektivwechsel nachhaltige Korrekturen leicht in derselben Logik der Optimierung gefangen bleiben können. Praktisch verweist das auf Veränderungen von Lebensstil und Wirtschaftsweise. Doch das Buch behauptet nicht, diese ließen sich mit einer einzelnen Reform erledigen. Die Aufgabe betrifft Produktionsweisen, politische Prioritäten und die Verteilung von Risiken ebenso wie persönliche Erwartungen an Mobilität, Wohlstand und Konsum. Seine Position bleibt dabei bewusst fern von einem Naturkult. Es geht nicht um die Rückkehr zu einem imaginierten ursprünglichen Zustand, sondern um verantwortliches Handeln unter Bedingungen gegenseitiger Abhängigkeit. In der Rezeption wurde die große argumentative Spannweite vielfach als aufschlussreich bewertet. Zugleich wurde kritisiert, dass Bloms Ton im späteren Verlauf mitunter polemisch wirke und konkrete Lösungen knapp blieben. Diese Grenze sollte man ernst nehmen. Das Buch ersetzt weder naturwissenschaftliche Klimaforschung noch politische Transformationspläne. Es leistet etwas anderes. Es untersucht, warum Gesellschaften an einem zerstörerischen Modell festhalten können, selbst wenn dessen Folgen längst sichtbar sind. Zusammenfassend: Lesenswert ist die Unterwerfung, vor allem für Menschen, die Umwelt- und Klimakrise nicht nur über Emissionszahlen, Technologien oder politische Tageskonflikte verstehen wollen. Angesprochen sind Leserinnen und Leser mit Interesse an Ideengeschichte, Religion, Philosophie, Kolonialgeschichte und politischer Ökonomie. Auch für jene, die nach den kulturellen Voraussetzungen gegenwärtiger Wachstums- und Fortschrittsvorstellungen fragen, bietet das Buch eine anspruchsvolle Orientierung. Sein intellektueller Nutzen liegt in einer Perspektivverschiebung. Die ökologische Krise erscheint nicht als äußerer Störfall einer ansonsten erfolgreichen Zivilisation, sondern als Folge eines historisch gewachsenen Selbstbilds und einer darauf aufbauenden Praxis. Im Unterschied zu vielen Büchern des Umweltgenres konzentriert sich Blom weder auf individuelle Verhaltensregeln noch auf ein einzelnes technisches Rettungsversprechen. Er verbindet eine weit ausgreifende Universalgeschichte mit philosophischer Kritik und zeigt, wie religiöse Deutungen wissenschaftliche Möglichkeiten, ökonomische Interessen und koloniale Macht ineinandergreifen. Seine Stärke ist die verständliche, oft pointierte Verknüpfung dieser Ebenen. Wer konkrete politische Instrumente oder detaillierte Transformationspfade sucht, wird Ergänzung durch Fachliteratur benötigen. Gerade die relative Offenheit der Lösungsebene gehört zu den begründeten Einwänden gegen das Buch. Als Diagnose ist es jedoch ungewöhnlich präzise positioniert. Es fragt nicht nur, wie sich Schäden begrenzen lassen, sondern welche Vorstellung vom Menschen überwunden werden muss, damit Begrenzung, Abhängigkeit und Mitwelt nicht länger als Niederlage gelten. Wenn Sie unterstützen möchten Philipp Blom, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!